hier sein darf. Und ich denke, das Thema, das jetzt heute Morgen als erstes ansteht, ist ein sehr entscheidendes Thema, das teilweise aber auch sehr missverstanden werden kann. Jesus Christus, die wahre Gemeindeeinheit inmitten ökumenischer Verführungsangebote. Ich möchte zuerst, bevor wir uns dieses Thema von der Bibel her ansehen, etwas betonen. Es geht mir nicht so sehr darum, was die Menschen zu diesem Thema sagen. Die einen sind ja trotz anfänglicher Ablehnung voll auf diese ökumenische Schiene hereingefallen. Die anderen lehnen das weiterhin entschieden ab. Aber für mich ist entscheidend, was die Bibel dazu sagt. Und die haben ein Thema, wo im Zentrum unserer Abhandlung praktisch das Wort Einheit steht, Gemeindeeinheit. Ich möchte uns heute Morgen von der Heiligen Schrift her aufzeigen, wo die Bibel eigentlich sagt, wo die Einheit der wahren Gläubigen sich abspielt und wo die Bibel sagt, wo sie sich nicht abspielt. Und wo sie ganz klar etwas fordert, das man heute nicht mehr hören will. Weil die Christenheit letztendlich diesen Geist der Hure Babylon angezogen hat und dieser Geist hat immer die gleiche Charaktereigenschaft. Es ist ein Anbietern. Und das, was ich meine, ist die biblische Absonderung. Die Bibel fordert in bestimmten Punkten eben keine Freundlichkeit oder keine Verbindung, sondern Absonderung. Freundlichkeit fordert sie bei uns von unserem Wesen her, von der Frucht des Geistes, aber nicht von der Zusammenarbeit. Ich möchte uns zuerst hier zeigen, zwei, drei Bibelstellen, dass wir ein Gefühl bekommen, was überhaupt Ökumene heißt. In Lukas 2, Vers 1 heißt es: Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Hier steht im Griechischen das Wort Ökumene. Und Ökumene bedeutet ganz einfach, das ist der bewohnte Erdkreis. Oikos ist das Haus. Das heißt, wir reden hier über die gesamte bewohnte Erde. Jetzt kommt ein ganz, ganz versteckter Gedanke bei diesem Wort Ökumene. Die Bibel benutzt dieses Wort für das Herrschaftsgebiet des Römischen Reiches. Der Weltmacht. Das heißt, Ökumene steht auch für Herrschaftsstrukturen, für Macht. Wir haben es ja umgedeutet nur auf letztendlich die Schiene des Geistlichen, aber es ist mehr. Wenn wir die Offenbarung uns ansehen, um das Wort ein bisschen näher zu beleuchten, dann heißt es, ich lese Offenbarung 3, den 10. Vers, weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Hier steht letztendlich wieder Ökumene. Das heißt, es wird in der Endzeit, und hier haben wir ja das Sendschreiben an Philadelphia, das heißt Philadelphia, Laodicea, die zwei Gemeinden, die sich gegenüberstehen, diese zwei Schienen in der Endzeit, die wahre Gemeinde und die abgefallene Gemeinde, hier haben wir letztendlich eine ganz klare Aussage, wo der Herr Jesus uns mitteilt, dass es eine Stunde der Versuchung geben wird, die diese Ökumene erfassen wird. Hier ist sicher nicht nur diese kirchliche Organisation der ACK und ähnlichem gemeint, sondern Ökumene bedeutet immer, letztendlich die Machtstrukturen dieser Welt, die Verführung geht vom Geistlichen aus und ergreift letztendlich über den antichristlichen Staat die gesamte Erde, alle Machtstrukturen. Ich möchte nicht so weit gehen, Ökumene auch mit Zivilisation wiederzugeben, aber es ist einfach das gemeint, was Machtstrukturen sind, sowohl menschlich wie geistlich. Und der Herr sagt ganz klar, die Verführung geht über die drüber, auch über die weltliche Schiene, über die geistliche und über die weltliche. Es wird alles erfasst. Offenbarung 12, Vers 9. Hier sieht man den geistlichen Kampf und jetzt wird beschrieben, so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und hier haben wir das Typische, die Bibel sagt, dieses Wort Ökumene, das hier benutzt wird für diese Strukturen, ursprünglich das Römische Reich, dann ausgeweitet übers Geistliche bis zur gesamten Weltherrschaft, wird letztendlich vom Teufel systematisch verführt werden. Und wir wissen ja, dass die Bibel dann in diesem Kapitel 13, Vers 13 unzweideutig aufzeigt, dass die Verführung der Endzeit durch Zeichen, Wunder und Kräfte geschehen wird. Das heißt durch Übernatürliches. In Offenbarung 16, Vers 14, und damit möge ich es bewenden lassen mit diesen Erklärungen der Ökumene, es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun, an- und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag des Allmächtigen. Das heißt, die Bibel sagt hier eindeutig, es wird passieren, dass das Gericht Gottes diese gesamte Ökumene, diese gesamte Weltmachtstruktur erreichen wird. Und dann wird das passieren, was wir letztendlich mit dem letzten großen Krieg auch beziffern, diese Schlacht von Harmageddon, wo die ganze Zornschale Gerichte Gottes und alles sich bündelt und wo die Gerichte Gottes über diese Erde gehen werden. Es wird erst beendet werden mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi auf den Ölberg, wie es im Sacharja 14 geschrieben steht. Das heißt, wir haben es mit dieser Ökumene, mit dieser Machtstruktur, geistlich wie menschlich zu tun, bis ans Ende. Sie ist der Bereich, wo der Teufel herrscht, wo Satan verführt. Unzweideutige Bibelaussage, und sie ist der Bereich, wo Gott sein Zorngericht offenbaren wird. Es ist fast fatal, dass letztendlich von der römischen katholischen Kirche dieser Segen Urbi et Urbi dem Erdkreis gespendet wird. Weil Gott segnet nicht den Erdkreis, sondern Gott segnet die Menschen in Christus. Gott segnet nicht den Erdkreis, sondern er richtet ihn. Und das ist der entscheidende Punkt. Von diesem Hintergrund ausgehend möchten wir uns ansehen, was das geistlich für uns bedeutet. Und zwar, wir haben ja in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung. Ich bin als früherer Pfingstler und Charismatiker natürlich mehr auf der Seite gewesen, wenn es ums Beobachten ging, wo pfingstlich-charismatische Einflüsse waren. Ich habe nicht so sehr die Kirchenseite angesehen. Aber mir ist etwas aufgefallen, unabhängig von Pro Christ, vom Jahr der Bibel, von diesen ganzen ökumenischen Veranstaltungen. Und jetzt müssen wir sagen, was bedeutet Ökumene geistlich? Geistlich wurde ausgerechnet dieses Wort für diese, sagen wir mal, für diese Einflussbereiche des Teufels, wo gleichzeitig das Gericht Gottes sich offenbaren wird, wurde ausgerechnet benutzt um 1948. Eine geistliche Organisation, in Erführungszeichen geistlich, ins Leben zu rufen, die angeblich die Einheit der Christen auf der ganzen Welt zum Thema hätte. Und diese Organisation ist nicht aus Zufall im gleichen Jahr gegründet worden, wie der Staat Israel entstand. Das heißt, hier sind die großen Zeichen der Endzeit sichtbar geworden. Seit der Zeit haben wir Ökumene. Wenn man jetzt Ökumene anguckt, zu meiner Zeit, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Das ist eine charismatische Bewegung, die ursprünglich aus dem konservativen Pfingstlertum Armeniens, Russlands herauskommt. Und diese Bewegung, ihr Gründer war Demo Schakarian, hat letztendlich auch ganz Deutschland infiltriert über diese sogenannte Chapter-Bewegung. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich die erste Ausgabe, deren Zeitschrift in die Hände bekam, diese Zeitung hieß Die Stimme, dann wurde in dieser Stimme begeistert berichtet, wie katholische Nonnen in Zungen geredet haben. Und das war das Verbindungsglied. Und wir waren damals noch sehr stark vernebelt von diesem Geist, aber schon mit den ersten 2, 3 Jahren haben wir dann gesehen, hier ist wohl etwas, das nicht stimmen kann. Und wir müssen etwas sehen. Tom Forrest, er ist einer der Führer gewesen der katholisch-charismatischen Bewegung. Er hat öffentlich, es war ein öffentlicher Vortrag, es kam meines Wissens im deutschen Fernsehen, wurde sogar gesendet, es ist auf jeden Fall absolut publiziert worden und war öffentlich, hat dieser Mann Folgendes von sich gegeben. Er hat praktisch gesagt, die ganze katholisch-charismatische Erweckung dient letztendlich nur einem Ziel. Dann hat er unzweideutig geäußert, dass es um Rom geht und dass das Ganze letztendlich nur dazu dient, Rom in seine gebührende Stellung zu bringen. Das heißt, den Evangelikalen nicht das Feld zu überlassen. Aber es war eindeutig, hier hat nicht ein Bruder geredet, sondern hier hat ein Verführer geredet. Ohne Frage. Und das ist etwas, was wir einfach sehen müssen. In diesem geistlichen Bereich, wo man für diese Machtstruktur, die der Teufel besetzt hat, letztendlich dann diese geistliche Organisation geschaffen hat, da gibt es Steigbügelhalter. Und die größten Steigbügelhalter sind unter anderem die Charismatiker, weil sie der Ökumene und Rom die Leute zuschanzen. Ich war total schockiert, als ich vor Jahren plötzlich von der Pfingstpredigerin Kim Collins las, die dann plötzlich in einen katholischen Orden eintrat. Scheinbar gab es da keine Trennungen, keine Hemmnisse, plötzlich von der Pfingstlerei katholisch zu werden. Und heute ist es so, wir haben heute so einen Einheitsbrei, dass man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was eigentlich zu wem gehört. Das heißt, die Reformation ist praktisch, nicht nur theoretisch, durch die Rechtfertigungserklärung, sondern praktisch in der Praxis großteils, nicht ganz, aufgehoben. Jetzt möchte ich etwas sagen, bevor wir die Bibeltext näher untersuchen. Ich habe mir das zu eigen gemacht, was der alte Wilhelm Busch immer sagte. Er sagte, entweder waren unsere Väter Narren oder wir. Wenn unsere Väter und wenn unsere Mütter geistlich sich lieber totschlagen ließen, und man möge die alte Kirchengeschichtsdarstellungen lesen der Verfolgung, sich lieber totschlagen ließen, als an einer katholischen Messe teilzunehmen. Dann ist das, was heute passiert, entweder, ich sage es einmal, der Durchbruch der Liebe Jesu Christi bei den Gläubigen, und dann waren unsere Väter Narren, oder wir sind die größten Narren, weil wir in eine vorbereitete Falle laufen, die der Feind raffiniert aufgestellt hat, um die Gläubigen zurückzuführen zum Götzendienst, das darf ich jetzt mal so deutlich sagen, eines falschen Opfers. Letztendlich geht der Kampf um das vollkommene Opfer Jesu Christi. Das ist der entscheidende Kampf. Und dort zielt es ja auch hin. Es ist keine Frage. Das Kriterium, was jetzt stimmt, ob unsere Väter die Narren waren oder wir, kann nur die Heilige Schrift sein. Wir glauben weiterhin an die absolute, unbedingte, wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Und dazu gehört natürlich auch, dass nur ein Text inspiriert sein kann. Das ist keine Frage. Gott hat die Bibel inspiriert. Und dieser inspirierte Text, den möchten wir jetzt untersuchen. Was sagt die Bibel über diese Ökumene, über diese Einheit, über diese Dinge? Nicht im Sinne von, dass wir zeitliche und zeitgeschichtliche Verführungen oder letztendlich auch Entgleisungen messen, sondern mir geht es heute um den Grundsatz. Die Verführung verändert sich. Die wird immer raffinierter, die wird verdeckter. Mir geht es darum, was sagt die Bibel grundsätzlich? Johannes 17, Vers 11. Das ist die berühmte Bibelstelle, die immer benutzt wird. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Jetzt kommt schon mal ein entscheidender Punkt. Gott hat nie, und der Herr Jesus hat nie von seinen Jüngern gefordert, dass sie eins sein sollen mit den christlichen Organisationen. Er hat nie gefordert, dass sie eins sein sollen mit den Lippenbekennern, mit diesen Menschen, die sich einfach zum Evangelium bekennen. Sondern er sagt hier ganz klar, die Einheit ist etwas, die praktisch von Gott her gegeben wird, und zwar wenn man den Text genau untersucht, in der Sekunde, wenn ein wahrhaft wiedergeborener Gläubiger, der Vergebung der Sünden besitzt, dessen Sünden durch Jesu Blut abgewaschen wurden, der in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, der wahrhaft wiedergeboren ist, dass solch ein Gläubiger von Gott bewahrt wird, und zwar im Namen Jesu. Das heißt, dass er bewahrt wird, dass er in der richtigen Stellung vor Gott steht. Und dann sagt er praktisch, nämlich, dass als Folge davon diese Gläubigen, die dasselbe erleben, die beide bewahrt sind, zwei Gläubige als Muster, dass sie zusammen eins sind in der gleichen geistlichen Einheit wie Vater und der Sohn, der letztendlich in perfekter Einheit mit Gott, dem Vater, existiert. Genau das Gleiche, eine geistliche Einheit, die von Gott herbeigeführt wird und nicht durch Menschen. Wir haben hier ein ganz zartes Pflänzlein geistlich, wo man sehen muss, Gott bewahrt die Gläubigen, wenn sie in der Nachfolge Jesu gehen, und aus dieser Bewahrung heraus folgt diese Einheit der wahren Gläubigen. Da geht es nicht um Stilfragen, nicht um einzelne kleine Lehrstreitigkeiten, sondern es geht generell um die Stellung in Christo, dass ein Mensch mit Gott und Menschen in Ordnung ist, selbst wenn er sich vielleicht in einem Lehrpunkt irrt. Wir werden keine Brüder finden, die sich nicht mehr irren. Die Brüder, die sich nicht mehr irren, das sind die Gefährlichen. Von daher muss man einfach sagen, man muss zugeben, dass man sich irren kann, auch in seiner Erkenntnis. Nur wo man sich nicht irren sollte, sind die Grunderkenntnisse der Heiligen Schrift. In Nebenfragen und Stilfragen, da darf man sich schon manchmal vielleicht irren. Obwohl Gott will, dass wir zur Einheit des Glaubens gelangen. Aber was mir ganz wichtig ist, Apostelgeschichte 26, 18 definiert die ganz klare Grundvoraussetzung für die Einheit in Christus. Für diese Einheit, von der immer geredet wird. Dort heißt es, um ihnen die Augen zu öffnen, das sind die Heiden, wir, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier steht, die wahre Gläubiger, bei denen passiert Folgendes. Ein wahrer Gläubiger wird geboren, indem er Vollerkenntnis der Sünde hat, indem er seine Sündhaftigkeit durch ein Wirken des Heiligen Geistes, das ist keine fleischliche Aktion des Menschen, wo er sich plötzlich überlegt, dass er gläubig werden könnte. Das ist ein Agieren des lebendigen Gottes durch seinen Heiligen Geist, der unsere Herzen kennt, der an die Herzen anklopft. Und das, was der Mensch tut, ist ein Reagieren auf diesen Anruf Gottes. Und wenn ein Mensch das annimmt, diesen Ruf Gottes, wenn er akzeptiert, dass Gott ihn ruft und sich von ganzem Herzen bekehrt, dann sagt die Bibel, dass er sich wegbekehrt von der Herrschaft der Finsternis. Das steht im Griechischen Exousia. Und das Wort bedeutet praktisch Herrschaftsbereich im Sinne von Vollmacht. Das heißt, man bekehrt sich von dem weg, von diesen Dingen, die man dem Teufel freiwillig eingeräumt hat. Man geht freiwillig aus dem Herrschaftsgebiet des Teufels raus und geht hin zum Herr Jesus, empfängt diese Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Errettung, das ist kein pfingstlerischer Akt, sondern das ist praktisch der Akt, wo die Sünde vergeben werden, der Heilige Geist mich versiegelt und der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht. Es passiert im Bruchteil einer Sekunde. Die Bibel sagt auch, dann werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Das passiert alles zur gleichen Sekunde. Alles verschiedene Beschreibungen der Wiedergeburt. In der Sekunde wird das passieren und dann sagt die Bibel, dann wird das ganze Erbteil Jesu Christi für mich vorhanden sein. Und das ist die Grundbedingung. Wenn das passiert, diese eindeutige, unzweideutige Wiedergeburt, diese Errettung, dann beschreibt die Bibel, was in Epheser 1, Vers 13 vor sich geht. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und hier steht ein Wort, das praktisch meint, Unterpfand im Sinne von erster Rate. Da steht Arabon. Dieses Wort meint praktisch die erste Rate. Das heißt, das vollkommene Opfer gibt mir die Wiedergeburt, gibt mir die Errettung, gibt mir die Gotteskindschaft. Und in dem Moment steht das vollkommene Opfer vor mir. Und das vollkommene Opfer hat laut Bibel, 1. Korinther 12, Vers 18, den Platz am Leib Christi bereits beinhaltet. Das heißt, Gott will mir ganz klar zeigen, wo mein Platz am Leib Christi ist. Römer 12, Vers 3. In diesem Paket ist drin das Maß meines persönlichen Glaubens. So wie Israel unterschiedlich aß, bei Manna, so gibt es unterschiedliche Maße des Glaubens bei Gläubigen. Gleichzeitig hat er laut 1. Petrus 4, Vers 10 für jeden Gläubigen mindestens eine geistliche Begabung, mit der er Gott dienen kann. Und drittens hat er ein Arbeitsfeld, 2. Korinther 10, 13. Und als fünftes, wichtigste, Gott wird es bestätigen. Gott wird dann das Paket für mich persönlich bestätigen. Das ist alles da, mit der Wiedergeburt. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ein Mensch Gott dienen kann, dass er gerettet ist, dass er zu Gott gehört. Er muss bekehrt sein, er muss wiedergeboren sein. Dann hat er das Paket. Dann gehört er zum Leib Jesu Christi. 1. Korinther 12, Vers 13. Also sind wir alle, auch die fleischlichen Korinther, alle Gläubigen in einem Geist zu einem Leib getauft. Diese alle gehören zum Leib Jesu Christi und alle diese Menschen haben dann Epheser 1, Vers 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, diese Gläubigen haben jetzt praktisch als Glieder am Leib Jesu Christi, als Glieder dieser weltweiten Gemeinde, ein einziges Haupt, dem sie sich unterwerfen, und das ist der Herr Jesus. Das sind die Grundzüge geistlicher Existenz. Wiedergeboren, gewaschen durch das Blut Jesu Christi, das ewige Leben als freie Gnadengabe von Gott empfangen, hineinversetzt durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi, versiegelt mit dem Heiligen Geist, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, Inhaber dieser persönlichen Berufung von Gott und letztendlich unter dem Haupte Jesus Christus in diesem Leib eingefügt und laut Epheser 4, Vers 11 dann aufgefordert, Gott zu dienen. Ich lese uns nur Auszüge daraus. Er sagt hier erstens, dass wir zur Einheit des Glaubens kommen sollen, und jetzt ab Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und jetzt kommen wir langsam unserem Thema näher. Er sagt jetzt praktisch, dieser Leib Jesu Christi, sobald jemand wieder geboren ist, hat er ein Handwerkszeug, er hat geistliche Ausrüstung. Und jetzt soll der Gläubige dienen. Aber wem soll er dienen? Ich soll nicht Rom dienen. Ich soll nicht einer abgefallenen protestantischen Kirche dienen. Ich soll nicht den Kompromissen der Freikirchen dienen. Ich soll auch nicht der Verirrungen der anderen Kreise dienen. Ich soll auch nicht den Verirrungen unserer eigenen Kreise dienen. Ich pack mich mal an der Nasenspitze. Sondern wir sollen dem Leib Jesu Christi Handreichung tun. Das ist der Auftrag. Das heißt, ich soll mein ganzer Dienst letztendlich darauf richten, die Aufträge des Leibes Jesu Christi zu erfüllen. Und ich hoffe, dass niemand in unserer Mitte ist, der die 6 Aufträge der Gemeinde nicht kennt. Apostelgeschichte 2, 40 bis 42, sind die ganz genau beschrieben. Und da brauchen wir keine Überlegung, was das heißt. Und da steht, erstens, Evangelisation. Geht hin und macht zu Jüngern praktisch alle Völker, alle Nationen, alle Heiden. Das heißt, evangelisiert sie. Das zweite ist die Taufe. Tauft die Gläubigen geworden. Drittes, letztendlich, Gemeinschaft. Dass die Gläubigen selber miteinander Gemeinschaft haben. Ich erkläre nachher, was das heißt. Viertens, dass sie miteinander das Brot brechen. Das heißt, an das vollkommene Opfer Jesu gedenken als Gedächtnismahl. Und dass sie in den Gebeten beieinander sind. Und nicht das Letzte, aber mit das Wichtigste, dass sie in der Lehre der Apostel, das heißt im Bibelstudium, beieinander sind. Das sind die 6 Aufträge der Gemeinde. Das ist eindeutig. Die hat sie zu erfüllen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jedes Glied am Leib Jesu Christi soll diese Dinge tun. Das heißt, im Außenverhältnis gibt es letztendlich nur eine einzige Form, wo man den Leib des Christus dienstmäßig verlässt. Dienstmäßig. Das heißt, ich gehe noch außen zu den Ungläubigen und evangelisiere sie. Ich bringe die Botschaft vom Erlöser. Das ist das Außenverhältnis. Aber 5 Punkte gehe dann ins Innenverhältnis rein. Und dieses Innenverhältnis betrifft nicht andere Kirchen, nicht andere Konfessionen, sondern den Leib Jesu Christi. Nur wahrhaft wiedergeborene Gläubige werden vom Leib Jesu Christi bedient. Die Nichtgläubigen werden nicht bedient, sondern evangelisiert. Und das ist der ganze Auftrag der Gemeinde Jesu, das ist wahre Einheit. Das heißt, unser ganzer Dienst spielt sich innerhalb des Leibes Jesu Christi ab. Alles, was dann als Dienstauftrag Jesu nach draußen geht, ist immer nur Evangelisation. Ich zeige nachher von der Bibel her, dass hier sogar gesündigt wird, wenn das gebrochen wird. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Was ist Gemeinschaft geistlich? Was bedeutet es letztendlich, diesen Auftrag zu erfüllen? Da gibt es eine Bibelstelle, die mir immer wichtiger wird, weil sie eigentlich relativ einfach, unzweideutig aufzeigt, wie Gott es sieht. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Liebe Geschwister, wir müssen uns etwas klar sein. Ich kann mit einem Wiedergeborenen, egal zu welcher christlichen Gruppe er sich bekennt, niemals Gemeinschaft haben. Ich kann mit jemand, der letztendlich nicht in Ordnung ist mit Gott und Menschen, niemals echte Gemeinschaft haben. Weil die Bibel sagt hier eindeutig und sie beschreibt, was biblische Gemeinschaft bedeutet. Wir haben zuerst gesehen, zusammengehören tun nur die zum Leib Jesu Christi gehören, die in einem Geist zu einem Leib getauft sind, wiedergeboren sind.
Das nächste, hier sagt die Bibel dann, praktische Gemeinschaft ist nicht etwas, das man herbeiführt, organisatorisch, sondern es ist etwas, das geschieht. Es geschieht zum Beispiel innerhalb einer Veranstaltung, innerhalb einer Organisation. Aber es passiert wesensmäßig. Und die Bibel sagt hier, nur wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, und wenn das Blut Jesu Christi uns vollständig gereinigt hat, das heißt, keine bewusste Sünde da ist, wenn Menschen mit Gott und anderen Menschen in Ordnung sind, dann geschieht Gemeinschaft. Das hat natürlich eine fatale Folge. Wenn zwei Gläubige es nicht miteinander können, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist einer von diesen beiden nicht im Licht, nicht in Ordnung mit Gott, oder beide. Sobald beide in Ordnung sind mit Gott, muss zwingend, ausdrücklich zwingend Gemeinschaft geschehen. Ich bin Ältester einer freien Gemeinde und der Bruder, mit dem ich am engsten zusammenarbeite, mit dem habe ich menschlich, ich sage es mal vorsichtig, aber weniger wie gar nichts gemeinsam. Wir haben absolut gar nichts gemeinsam. Die persönlichen Interessen gehen meilenweit auseinander in jeder Beziehung. Und der Bruder betont es öfters und sagt, während wir nicht Glieder am Leib Christi, hätte uns Gott nicht zusammengestellt, um zu dienen, wäre er uns wahrscheinlich nicht einmal getroffen. Weil dort, wo er wäre, wäre ich nicht und umgekehrt. Wir sind so weit auseinander, da ist menschlich nichts da, gar nichts. Und trotzdem haben wir innigste, tiefste Gemeinschaft, obwohl wir auch nicht immer einig sind, aber wir haben tiefste Gemeinschaft. Sobald beide mit Gott in Ordnung sind, passiert dieses Phänomen der Gemeinschaft. In dem Moment ist die Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi. Und das ist das, was der Herr Jesus gemeint hat, letztendlich in Johannes 17. Diese reell erlebte Gemeinschaft der im Blute Jesu Gewaschenen, der Menschen, die mit Gott in Ordnung sind und die Menschen, die nicht in sündhaften Ansätzen leben, diese Menschen, die wirklich im Lichte wandeln, die haben Gemeinschaft. Liebe Geschwister, wenn wir uns heute Morgen nicht vertragen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind Sie nicht in Ordnung oder ich, einer von uns zwei. Sind Sie im Lichte und ich bin im Lichte, haben wir keine Probleme miteinander. Ob wir dann alles gleich sehen, erkenntnismäßig, das ist was ganz anderes. Die Erkenntnis ist wachstümlich, die Erkenntnis kommt von unserer Vergangenheit, die Erkenntnis kommt von unserem Werdegang, wir sind Kinder unserer Vergangenheit. Aber eines ist entscheidend, wenn wir beide im Lichte sind, haben wir Gemeinschaft. Und das ist die Gemeinschaft aus Johannes 17. Und die kann ich mit einem Katholiken, der nicht wiedergeboren ist, nicht haben. Bei aller Freundschaft. Ich kann ihn evangelisieren. Aber ich meine nicht die Katholiken allein. Ich meine genauso jeden Evangelischen, der nicht bekehrt ist. Jeden Menschen, der nicht bekehrt ist. Ob das ein Moslem ist, ob das ein Buddhist ist. Ist völlig egal. Jeder nicht wiedergeborene, letztendlich, kann die Gemeinschaft mit einem Gläubiger nicht haben. Ist ausgeschlossen, weil er nicht zu diesem Organismus des Christus gehört, der das auslöst. Gott tut es. Letztendlich, die Bewahrten, die im Lichte wandeln, die entwickeln diese Gemeinschaft automatisch. Ist ein Automatismus. Hier müssten wir seelsorgerlich ansetzen, bei den Gläubigen. Hier könnte man jede Streiterei, wenn das anerkannt würde von der Bibel her, beenden in einer Gemeinde. Hier könnte man letztendlich wirklich saubere Landschaft geistlich schaffen, wenn das erkannt würde. Der nächste Punkt, was ist jetzt letztendlich, wenn hier Störungen eintreten? Jetzt möchte ich noch zwei Dinge abhandeln. Einmal unsere Stellung zu den Ungläubigen, zu der Welt und unsere Stellung zu den gestörten Gläubigen. Was sollen wir tun? Das ist ein riesiges Thema von ungeheurer Breite. Ich möchte es nur anreißen. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn jemand sich von solchen, das sind die Gefäße, reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Und hinterher kommt nicht umsonst die Aufforderung, sich von bestimmten Lüsten abzukehren. Das heißt, er sagt hier, es gibt von Gott her eine ganz klare Palette. Man nennt sie leider Gemeindezucht. Das Wort ist nicht ganz in Ordnung. Und zwar, weil es ein Katalog beginnt, wo gestörte Gläubige, die eindeutig wiedergeboren sind, die zum Leib des Christus gehören,
die in Ordnung waren mit Gott, die mit uns den Weg gegangen sind, wo Störungen eintreten. Und jetzt sagt die Bibel, was tue ich mit jemand, der gestört ist? Und da hat die Bibel ein unzweideutiges Mittel, das sie entwickelt. Das erste, ich möchte es nur beschreiben, es ging zu weit zu studieren. Neidet, sagt Paulus. Er sagt, wenn man jemand auf Distanz hält, man bricht nicht die absolute Gemeinschaft, aber man distanziert sich leicht. Man lässt es ihn merken, dass wohl nicht mehr alles in Ordnung ist, dass er zu sich kommt. Die mildeste Form der Gemeindezucht. Die nächste härtere Form ist, dass man hingeht und laut Matthäus 18 verwarnt. Zuerst eine Person, Vier-Augen-Gespräch, dann ein Zeuge, weil laut Gott alles auf zweier oder dreier Zeugen Mund besteht. 2. Korinther 13, 1. Das heißt, man hat dann das persönliche Gespräch, man hat dann die Verwarnung oder die Ermahnung, Parakaleo, dieses Wort heißt im Griechischen sowohl ermahnen als auch ermuntern, beides. Das heißt, man geht seelsorgerlich diesem Menschen nach. Wenn das auch nicht fruchtet, das doppelte Zeugnis, dann sagt die Bibel, hört auch er dann nicht, dann ist es vor die Gemeinde zu bringen. Dann muss es öffentlich gemacht werden vor der Gemeinde. Und wenn dann auch kein Buße geschieht, aber ich möchte ausdrücklich betonen, es geht um Sünde. Nicht um Stilfrage, sondern um wirkliche Sünde. Dann sagt die Bibel, dann letztendlich, achte ihn wie ein Heide. Achte ihn einfach nicht mehr wie ein Gläubigen. Das heißt, bricht die Gemeinschaft. Und die Bibel geht dann so weit, 1. Korinther 5 sagt, wenn es Sünde sind, die letztendlich von der Bibel gefordert werden, als gemeindezuchtswürdig, zum Beispiel Ehebruch, Dinge, wo öffentlich werden, wo die Gemeinde Jesu beschmutzt wird, dann sagt er, dann müsst ihr das Böse hinaustun. Ihr darf nicht mit ihnen essen. Das heißt, ich darf ihnen nicht erlauben, dass sie mit uns das Brot brechen. Ich muss die Gemeinschaft des Abendmahls verweigern, gezielt. Das heißt nicht, dass ich sie nicht in die Versammlung lasse, aber sie dürfen nicht mit uns das Brot brechen. Das ist dann die härteste Form der Gemeindezucht. Man kann hier noch weitergehen, je nach Fall, aber das mag mal genügen. Das sind die Dinge, wo Gott sagt, wenn hier eine Störung kommt, dann sei vorsichtig, was du tust. Also hier habe ich Absonderung auch in den eigenen Reihen zu betreiben, aber unser Thema geht ja in eine andere Richtung. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Was ist denn generell mit Absonderung? Wo ist meine Grenze? In 2. Korinther 6, Abvers 14 gibt die Bibel einen unzweideutigen Kommentar, der ist so eindeutig, dass man letztendlich nicht einmal mehr überlegen braucht, mit wem man zusammenarbeitet. Man muss sich nur überlegen, was hier steht. Sieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Die Bibelstelle ist abgeleitet aus 5. Mose 22, Vers 10, wo letztendlich das mosaische Gesetz beschreibt, dass ich einen Esel und einen Ochsen nicht zusammenarbeiten lassen darf. Und hier wird beschrieben, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmen Christus mit Belial überein? Belial ist ein Name des Teufels. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Da steht im Griechischen Naos. Und das Wort Naos ist das Heiligtum. Das zweite griechische Wort bedeutet Hieron. Das meint immer der Steintempel, das Gebäude. Und mit Naos benutzt, oder bei Naos benutzt Paulus immer in der Regel die Thematik, die sich um den Leib Jesu Christi dreht. Das heißt, er nimmt Naos immer, wenn er den Leib Jesu Christi beschreibt. Also können wir hier guten Gewissens sagen, er hat auch hier letztendlich den Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde im Auge. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt kommt die Folge. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an. Ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung oder Ausreifung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wenn man das näher so untersucht, nachdem es hier ja um ein Zitat vom Alten Testament handelt, und man sieht sich die rabbinische Literatur an im Alten Testament, dann stellt man fest, unter diesem gemeinsamen Joch, das haben natürlich die Judenchristen gewusst,
Und Korinth war ja judechristliche Gemeinde, ich denke, es ist bekannt. 1. Korinther 18, die Gründung Korinths. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass zum Beispiel dieser Ausdruck Jochgemeinschaft im Judentum ausdrücklich für zwei Dinge benutzt wurde. Erstens für die Ehegemeinschaft und B für die Lehrgemeinschaft. Das heißt, hier sagt er ganz klar, unzweideutig, alles was nicht in Ordnung ist mit Gott, was praktisch zum Herrschaftsgebiet des Teufels gehört, das ist verboten. Verbotenes Gebiet, wo ich keine Gemeinschaft, wo ich keine Arbeitsgemeinschaft haben soll. Das bedeutet, ein Gläubiger darf niemals einen Ungläubigen heiraten. Das müssen wir unseren Jungen einbläuen. Auch nicht die Halbbekehrten dürfen geheiratet werden, sondern nur klarstehende Menschen, die zum Leib Jesu Christi gehören. Was hier auch dazu gehört, ist eigentlich wichtig. Wenn ich schon verheiratet bin, wenn ich zum Glauben komme, dann gilt natürlich 1. Korinther 7. Dann habe ich meine Ehe trotzdem unter der Zucht und Führung Gottes durchzuziehen. Es gibt keine Legitimation für Scheidung, weil der eine gläubig oder ungläubig ist, es sei denn, der andere jagt den Gläubiger fort. Das ist die einzige Legitimation. Aber hier ist schon mal ganz wichtig, keine Ehegemeinschaft. Das ist jetzt das Private, aber dann keine Lehrgemeinschaft. Ich kann keine Lehrgemeinschaft, keine Dienstgemeinschaft, keine Zusammenarbeit vollziehen, sobald dieser Befund vorliegt, sobald Belial ist, sobald Finsternis ist, sobald letztendlich Dinge mit Gott nicht in Ordnung sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel, und das sage ich jetzt mal hier in aller Deutlichkeit, mit diesen ganzen Organisationen, das beginnt bei Ökumene, bei ACK, geht über Allianz bis hin in Organisationen, wo unklare Verhältnisse herrschen. Das heißt, wo Ungläubige dabei sind oder Menschen, die nicht in Ordnung sind mit Gott, verbietet mir die Bibel die Zusammenarbeit. Das ist heute was, wo du kaum nur zum Sager wagst. Wir kennen ja diese berüchtigten Sprüche aus der Politik, intolerant gegen Intoleranz. Aber die Bibel sagt ganz klar, gegenüber Ungläubigen, gegenüber Menschen, die mit Gott nicht in Ordnung sind, ist die Bibel bezüglich der Dienstgemeinschaft, der Arbeit, der Zusammenarbeit absolut intolerant. Das sind nicht wir, sondern das ist Gott, der das verbietet. Ich habe einen führenden Mann der Allianz bei uns gefragt, der Gotteskind ist, mit dem könnte ich problemlos zusammenarbeiten, mit dem könnte ich auch beten normalerweise. Aber er hat mich gefragt, warum ich nicht in so eine Veranstaltung komme. Ich habe ihm nur eine Gegenfrage gestellt. Ich habe gesagt, du, da ist doch der Pfarrer XY dabei und der ist noch nie im Leben bekehrt, das ist kein Gotteskind. Ich habe gesagt, wie kannst du mit dem zusammenarbeiten? Und dann sagt er zu mir als Antwort, er ist ein Mann des Friedens. Ich habe dann nochmals nachgefragt, habe gesagt, du, das habe ich nicht gefragt, sondern ich wollte wissen, ob er bekehrt ist. Wenn er nicht bekehrt ist, wenn er kein Gotteskind ist, darfst du laut 2. Korinther 6, 14 bei diesen Dingen nicht mitarbeiten. Zweite Antwort, er ist ein Mann des Friedens. Er hat dann gemerkt, dass mein Verständnis sehr begrenzt war. Und das Letzte, was er dann noch gesagt hat, aber wenigstens zum Beten könntest du kommen. Und er hat das wahrscheinlich bis heute nicht verstanden, dass von unserer Seite ein klares Nein kam. Wegen 2. Korinther 6, 14. Ich habe ihm gesagt, wie lebst du mit 2. Korinther 6, 14? Wie kannst du mit dem leben, wenn Gott so klare Richtlinien und Anweisungen gibt? Wie kannst du die brechen? Und hier kommen wir jetzt langsam zum Zentrum. Wahre Gemeindeeinheit geschieht nur innerhalb des Leibes Jesu Christi. Nur innerhalb dieser Schiene, die Gott vorgibt. Nur innerhalb der Schiene, wo Gott keine Gemeindezucht, auch keine Milde, auch keine Absortung fordert. In den Bereichen, die Gott letztendlich segnet, dort haben wir reichhaltigste Gemeinschaft, in allen anderen in keinster Weise. Jetzt kommt die Stellung zur Welt. Was tun wir, wenn wir in einem normalen Beruf arbeiten? Sollen wir uns hier dann genauso absondern? Paulus sagt in 1. Korinther 5, ihr könnt die Welt nicht räumen, sonst wenn ihr euch mit jedem Ehebrecher und mit jedem Betrüger praktisch in Zweier müsstet, weltlich, dann wärt ihr allein, weil die Welt besteht aus diesen Leuten. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt 4 Sünden in der Endzeit, 4 gravierende Sünden. Und da gehört unter anderem der Betrug, der Mord, Abtreibung, Hurerei und Zauberei dazu. Diese 4 großen Sünden. Und die geschehen in der Welt. Ich kann mich nicht von meinen Kollegen abwenden. Das heißt, ich mache Folgendes. Ich lebe mit denen normal wie ein Kollege. Wenn es aber an die Dinge geht, die Gemeinschaftscharakter haben, dann breche ich. Das heißt, hier muss man lernen, mit der Welt umzugehen. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass die Bibel, das hat mich immer amüsiert, und ich hab's so toll gefunden, was die Gläubigen da alles draus machen. Es gibt in der Bibel keine Beschreibung und keine saubere Definition, das ist von Gott Absicht, was ist weltlich? Die Bibel sagt nicht, was weltlich ist. Sondern die Bibel sagt, hab nicht lieb die Welt. Das ist schon mal ein Punkt. Und als zweites sagt sie, gebrauche die Welt, 1. Korinther 7, 31, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie gar nicht. Das heißt, ich benutze ein Auto, um nach Siegen zu kommen. Aber ich benutze mein Auto nicht, um ein Götze draus zu machen. Natürlich könnte man sagen, ein bisschen mehr Politur wäre auch nicht schlecht, aber das ist dann eher eine Frage, dass es keinen Anstoß gibt. Aber es ist kein Götze. Ich benutze die Welt. Ich benutze einen Stuhl, um drauf zu sitzen, aber ich poliere nicht. Also das heißt, ich benehme mich normal. Ich benutze es einfach. Und in dem Sinn, solange mein Herz nicht an der Welt hängt, ist die Welt für mich nicht gefährlich. Es wird erst gefährlich, wenn ich sie lieb gewinne. Wenn ich dran hänge wie ein Demas, dann wird es gefährlich. Das heißt, hier muss ein Gläubiger lernen, reif zu werden in Christus. Hier muss er lernen, die Bibel zu studieren. Hier muss er lernen, mit den Brüdern und Schwestern sich auszutauschen, dass er lernt, wo ist wahre Gemeinschaft? Dass er vor Gott dafür sorgt, dass er immer in Ordnung ist mit Gott, in der richtigen Gemeinschaft. Dann ist die Einheit des Christus da. Dass er sich dort, wo falsche Gemeinschaft ist, Ökumene und alles, das was von Menschen geschaffen ist, absondert, so wie es hier geschrieben steht, absondert, Trennung herbeiführt, nicht mitmacht, nicht hingeht, kein Kompromiss eingeht, sondern glasklar läuft und trotzdem sich der Welt gegenüber vernünftig benimmt. Wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Schon Kunst. Das heißt, hier hat der Gläubige viel, viel Arbeit. Aber ich möchte das Ganze noch etwas verschärfen mit Offenbarung 18, Vers 4. Weil die Schrift sagt hier, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Und hier redet die Bibel über die Hure Babylon. Hier sagt die Bibel eindeutig, Trennung, geh heraus aus diesem Einflussbereich, dass du nicht hier noch mitgerichtet wirst. Das heißt, man geht hier nicht ungestraft hin und spielt mit der Wahrheit oder mit der Sünde oder mit dem Kompromiss. Die Bibel ist hier unzweideutig und sagt, kein Kompromiss und kein Spielen, sondern geh heraus. Und darf ich jetzt noch, man nennt es ja leider, bevor ich den Schlussgedanke gern in den Raum stellen möchte, noch einen ganz kleinen Exkurs machen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin hier kein neutraler Zeuge. Ich möchte etwas über Bibelübersetzungen nur noch anmerken. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass die Ökumene und die ökumenische Bewegung, auch das ökumenische Gedankengut, derzeit ihre Gedanken indirekt, wo sie gar nicht sagt, kommt zu uns, sondern dass sie indirekt, und das ist die wahre Verführung, über eine raffinierte, hinterhältige Falle die Gläubige in eine Falle lockt. Heutzutage passiert es auch in der evangelikalen Welt, wo auch namhafte Brüder mit entsprechend namhaften, ich sag's einmal, Graduierungen ihrer Universitäten auftreten und dann sich als Spezialisten ausgeben, was sie vielleicht sein mögen, aber sie sind dann teilweise trotzdem verführt, dass diese Brüder dann plötzlich kommen und sagen, diese dynamisch gleichwertigen Übersetzungen der Heiligen Schrift sind das Wahre. Nicht die alte Bibel, wie eine Lutherbibel, wie eine Schlachterbibel, aber wie alte Elberfelder, sondern diese dynamisch gleichwertigen. Ich möchte Sie einfach bitten, wenn Sie eine Bibel in die Hand nehmen, gehen Sie ganz einfach hin und zählen Sie sich zwei Bibelstellen an. Nur zwei Stellen. Eine im Alten Testament, eine im Neuen Testament. Und bei der im Neuen Testament werdet sie sofort die Hand der Ökumene und die Hand des Belial, die Hand des Gegners spüren. In dieser Stelle steht, ich lese eine normale Bibel, eine Schlachter, hat auch Luther so, haben alle vernünftige Bibel einigermaßen richtig. Das heißt hier in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle zu einem Geist gedrängt worden. Eigentlich heißt es wörtlich im Griechischen hineingedrängt worden. Das heißt, wir sind hineingedrängt in diesen Leib des Christus. Und jetzt steht hier doch unzweideutig, dass durch die Wirkung des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt wir dem Leib Christi hinzugetauft wurden, hinzugetan wurden. Das ist Epheser 1, 13. Das ist 2. Apostelgeschichte 26, 18. Das sind diese zentralen Bibelstellen, wo es darum geht, in den Leib Christi hineingefügt zu werden. Und diese ökumenischen Übersetzungen, ob das bei Hensler das lebendige Wasser ist, ob das letztendlich vom Brunner Verlag die Hoffnung für alle ist, ob das auch andere Übersetzungen sind. Ich könnte den Tisch wahrscheinlich relativ leicht füllen mit diesen Übersetzungen, wenn sie aufgeschlagen sind. Sie haben alle der gleiche Gedanke. Sie haben alle die gleiche gefälschte Übersetzung. Sie übersetzen alle, also sind wir alle, durch das Wirken des Geistes in der Taufe in einen Leib des Christus hineingefügt. Das heißt, sie sagen praktisch, dass der Heilige Geist in der Taufe, und was natürlich gemeint ist, das ist eindeutig die Kindertaufe, die magisch-sakramentale Kindertaufe, zum Beispiel eines Katholizismus, wo man glaubt, dass es das erste Sakrament wäre. Das heißt, dass ich durch die Wirkung des Geistes in der Taufe in den Leib des Christus hineingefügt werde. Das Drama ist nicht, dass diese Übersetzungen aus katholischer Seite kommen. Das ist ja das Drama. Die kommen nicht von den Katholiken, die haben sowieso drin in ihrer Einheitsübersetzung. Sondern das kommt heute von den Evangelikalen. Das kommt von den Verlagen, die früher bibeltreue Bibeln herausgegeben haben. Diese Leute bringen heute diese Fälschungen. Ich habe versucht, einen Verlag, der nicht einmal Herausgeber ist, zu stoppen. Ist mir nicht gelungen. Sie haben mich einfach totgeschwiegen. Ist normal. Aber wir müssen hier etwas ganz nüchtern sehen. Da kann jeder erzählen, was er will. Hier wird die Bibel gefälscht in ökumenischer Weise, um uns letztendlich an den Gedanken zu gewöhnen. Jeder Getaufte ist ein Christ. Da sage ich Amen dazu. Wenn derjenige, der die Aussage sagt, meint, jeder, der mit dem Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft wurde, der wiedergeboren ist, der die Taufe erlebt hat, der ist ein Christ, da sage ich Ja dazu. Aber alle anderen Taufen sind illegitim. Und das ist eine der raffiniertesten Verführungen. Nur kurz zum Alten Testament, Zacharia 13, Vers 6. Dort steht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und danach sieht man im Kontext eindeutig, dass der Erlöser, der Messias gemeint ist. Er sagt, man hat sie mir geschlagen im Hause derer, die mich lieben in Israel. Übersetzung der modernen Übersetzungen, großteils auch der Verführte, wie zum Beispiel einer Zürcher Bibel, steht drinnen. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Jetzt kommt Spielart, ich sage mal die härteste. Ich hatte eine Schlägerei mit meinen Zechbrüdern, das stand der Höhepunkt der Übersetzung. Das steht in den heutigen Übersetzungen. Offene Gotteslästerung, wo man das als Wort Gottes ausgibt. Also wenn Sie die zwei Bibelstellen sich angucken, dann wissen Sie, welcher Geist gerade weht. Zumindest bei den Leuten geweht hat und bei dieser Bewegung. Das heißt, diese Verführung taucht nicht nur auf in der Praxis offen, dass sie sagt, hier bin ich, sondern sie taucht indirekt auf. Sie versucht uns zu vereinnahmen auf eine Art und Weise, wo man es gar nicht denkt, hintenrum. Ich möchte zum Schluss einfach etwas aufzeigen. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich denke, es spielt eine große Rolle. 1. Mose 14. Es ist die Begebenheit, als Abram, der noch nicht Abraham hieß, sondern noch Abram hieß, Melchisedek begegnete. Melchisedek ist eine sogenannte Christophanie, eine Christuserscheinung im Alten Testament. Es war noch nicht der Herr Jesus im Fleisch, weil das passierte dann erst praktisch bei seiner irdischen Geburt, als er Mensch wurde, sondern es sind solche Christuserscheinungen. Und hier kommt Melchisedek, der König von Salem, das heißt der König des Friedens, brachte Brot und Wein herbei. Wir haben hier ein Bild auf den Herr Jesus, der Brot und Wein, Bild fürs vergossene Blut, Bild für den gebrochenen Leib, der die vollkommene Erlösung seinem, in dem Fall Jünger, nämlich am Abraham, bringt. Er segnete ihn und sagt, gesegnet sei Abraham vom Gott des Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Wir haben in Christus alles. Hier haben wir es. Hier haben wir Melchisedek, Christus. Hier haben wir letztendlich Brot und Wein, das vollkommene Opfer. Wir haben den Segen Gottes, die Fülle des Segens in Christus. Nochmals, in diesem Leib, wo wir drin sind, wo wir dazugehören. Wir brauchen nicht raus, das ist alles da. Und jetzt heißt es, gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das heißt, er sagt hier, Gott hat deine Feinde in deine Hand gegeben. Du hast Sieg in diesem Leib Jesu Christi. Wenn du hier drin bleibst, in der Absonderung, im Leib, in der Stellung in Christus, dann hast du Sieg und letztendlich ergibt den Zehnten, ein Bild für die Hingabe. Wobei ich sagen muss, man kann Hingabe nicht mit Geld erkaufen, sondern Zehnte meint hier ganz Hingabe. Aber jetzt kommt was Interessantes. In dem Moment, wie der Herr Jesus kommt und seinem Kind diese Fülle des Christus, diese Botschaft des Leibes Jesu Christi anbietet, diesen Segen, kommt der König von Sodom, der Teufel, parallel. Jetzt passiert was Furchtbares. Und sprach zu Abraham, gib mir die Seelen, und die habe behalte für dich. Das heißt, der Teufel versucht hier, den Gläubigen die Seelen abzuluxen. Er versucht hier letztendlich die Seele zu stehlen und sagt, Geld spielt keine Rolle, die habe behalte. Das heißt, auch mit Materialismus versucht er die Seele zu holen. Und jetzt sieht man, wie ein Gläubiger reagiert. Und jetzt möchte ich was sagen. Ich weiß nicht, ich bin ein Schwabe. Die Schwaben sind ja geizig, wie die Schotten. Das ist keine Frage. Wer ein Schwab ist und dort gelebt hat, wie ich lebe jetzt über 50 Jahre im Schwabenland und außen eben noch auf einer Bank, der weiß, was das heißt. Wie kann, sage ich einmal vorsichtig, wie kann ein klar stehender Gläubiger zum Beispiel auch den Kompromiss machen, wenn es darum geht, zum Beispiel mit solchen Organisationen, ich sage mal der Stadtjugendring oder auch ökumenische Institutionen, von denen Geld zu nehmen, das ist ein Gräuel vor Gott. Hier sagt er, der Teufel hat immer die gleiche Strategie, komm, nimm Geld, wir unterstützen dich, dann haben wir dich. Er zielt auf die Seele und versucht es mit Einfluss, mit Geld zu machen. Jetzt geht Abraham hin und mit dem möchte ich eigentlich auch schließen. Und die Bitte habe ich an uns, dass der Letzte in unserer Mitte mit dieser Herzensentscheidung die Halle heute Abend verlässt. Wo es heißt, Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Jetzt kommt der entscheidende Satz bei Vers 24, nichts für mich, ist der entscheidende Satz. Das heißt hier, ich meine natürlich hier nicht, dass man den Teufel anreden soll, das ist nicht gemeint, das lehrt das Neue Testament nicht, sondern was völlig anderes, dass ich innerlich eine heilige Entscheidung fälle, dass ich sage, nur das, was du willst, Herr Jesus, auch bezüglich der Einheit, nur das, was du hast, nichts, was vom Teufel ist, ich will nur die Einheit des Leibes Jesu Christi, nur die Einheit, die durch Jesu Blut herbeigeführt wird, nur die Einheit des Leibes Jesu Christi, nur die Einheit, die 2. Korinther 6, die Absonderung, nicht verletzt. Nur die Einheit, die von Gott gegeben ist, unter dem Haupte Jesus Christus, in der Fülle des Segens Jesu Christi, unter dem, was Gott mir an Segen gegeben hat. Und dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Keinen Schuhriemen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, nichts für mich, das heißt, das Herz ist frei. Nichts für mich, warum? Weil ich ja alles habe in Christus. Ich habe alles, was ich brauche. Er ist mein Ein und Alles. Letztendlich, Christus, die Fülle der Herrlichkeit, ist in meinem Herzen und darum brauche ich nichts. Darum kann ich sagen, nichts für mich. Wenn man das sieht, dann haben wir ein Problem. Das gefällt den wahren Gläubigen. Da wird einem Himmel Jubel sein über so eine Haltung. Aber wem es natürlich nicht gefällt, das ist dem König von Sodom, ist ja klar. Es wird dem Teufel nicht gefallen, es wird den Verführten nicht gefallen und aus dem Grund bin ich tief überzeugt, der Druck wird zunehmen. Und dann sind wir wieder bei Offenbarung 3, 8 bis 10, wo es heißt, weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren, mitten heraus, nicht vorher, sondern mitten heraus aus der Versuchung, die über die Ökumene kommen wird. Und die Versuchung für uns im Jahre 2003, sie wird nicht kommen, sie ist schon da. Nur wird sie noch mehr sich ausbreiten, aber entscheidend ist, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir gläubig sind, wenn wir zum Leib des Christus gehören, wenn wir in der richtigen Stellung vor ihm leben, wenn wir Melchisedek ehren und nicht der König von Sodom, dann kommt unser Herz zur Ehre, zur Ruhe, dann bekommt der Herr die Ehre und dann letztendlich sind wir Nachfolger, die wahrhaftig in den Fußstapfen des Lammes wandeln, ihm folgen, wohin er geht, das ist das große Ziel. Darf ich bitten, dass wir uns noch erheben zum Gebet. Herr Jesus, möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du dich unserer erbarmt hast, dass du unsere arme Herzen gesehen hast, dass du sie gewaschen hast durch dein kostbares und teures Blut. Und sollte jemand in unserer Mitte sein, der das noch nicht erlebt hat, dann bitten wir dich, Herr, erbarme dich über diese Seele. Aber uns Gläubige, die wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, die wir in deinen Leib hineingetauft sind, die wir unter dir, dem Haupt, leben, gib uns entschiedene Herzen, wirklich ehrlich und aufrichtig diese Absonderung zu vollziehen. Nicht dem König von Sodom zu dienen, nicht in der Hure Babylon uns aufzuhalten, sondern dir, dem Lamme, zu folgen, wohin es geht. Dir vor das Lager zu folgen und deine Schmach zu tragen, auf das du verherrlicht wirst. Wir beten dich an und danken dir. Ich möchte einfach bitten, dass du, der du jedes Herz kennst, dich jedem erbarmst und jedem nachgehst, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.